um 14 Uhr mit Tobias Möck. Guten Tag. In Potsdam läuft die wohl entscheidende Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Arbeitgeber und Gewerkschaften beraten darüber, ob sie einen Schlichtungsvorschlag annehmen. Wird er abgelehnt, könnte es noch vor Ostern wieder Streiks geben. Johannes Frevel, RBB 24.
Mitte März hatten Bund und Kommunen die Verhandlungen über den Tarifvertrag in dritter Runde für gescheitert erklärt und die Schlichtung angerufen. Die Schlichter hatten eine Lohnerhöhung in zwei Stufen um insgesamt 5,8%, mindestens jedoch monatlich 110 Euro vorgeschlagen. Die Zuversicht sei diesmal sehr groß, sagte die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
In Berlin haben Union und SPD ihre Koalitionsverhandlungen wieder aufgenommen. Spitzenvertreter sitzen seit dem Morgen in der CDU-Bundeszentrale zusammen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, heute stünden die so wörtlich dicken Klopper auf der Tagesordnung. Nach Aussage von SPD-Co-Chefin Esken zählt dazu unter anderem die Frage, wie stabile Renten finanziert werden können. Nach den Plänen von Union und SPD soll es künftig überall in Deutschland möglich sein, mit Karte oder Smartphone zu bezahlen. Darauf haben sich die Parteien in den Koalitionsverhandlungen geeinigt, wie unser Hauptstadtstudio erfahren hat. Demnach sollen alle Unternehmen dazu verpflichtet werden, bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren. Ziel ist unter anderem, Steuerbetrug zu erschweren, zum Beispiel in der Gastronomie. Ein Teil der neuen Zölle von US-Präsident Trump ist seit heute in Kraft. Seit dem Morgen unserer Zeit werden in einem ersten Schritt pauschal 10% auf alle Importe in die USA erhoben. Irene Lottes.
Ausgenommen sind von den neuen Zöllen lediglich Arzneimittel und strategisch wichtige Waren wie Halbleiter oder auch Holz. Die nächste Stufe von Trumps Zollpaket folgt dann am Mittwoch. Dann gelten zusätzliche Zölle je nach Herkunftsland. Für Güter und Dienstleistungen aus der EU ist ein 20-prozentiger Aufschlag vorgesehen.
Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam kann offenbar ein Darlehen in Höhe von über 3 Millionen Euro vorerst nicht zurückzahlen. Laut der evangelischen Landeskirche wäre eine erste Rate an sie schon vergangenes Jahr fällig gewesen. Die sei auf Bitten der Stiftung gestundet worden. Inzwischen habe die Stiftung darum gebeten, die Stundung bis 2028 zu verlängern. Die Stiftung organisiert den Wiederaufbau des Garnisonkirchturmes, der bis auf die Turmhaube steht. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei 10 bis 14 Grad. Aktuell in Berlin um 10 Grad, in Brandenburg zwischen 8 in Fürstenberg und 13 Grad in Senftenberg. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken, 6 bis 10 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Blindverkostung.
Und am Mikrofon ist Christian Detig. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe. Wir haben uns was vorgenommen für die nächsten zwei Stunden. Wir hören von Franz Schubert das Streichquartett mit den Beinamen Der Tod und das Mädchen. Nichts für den Lehnstuhl also, denn bei Schubert geht es wie immer um alles. Thank you. jetzt in den Anfang zurück. Franz Schubert, Streichquartett in D-Moll. Kailis Kaiser, was haben Sie gehört?
Einen sehr eruptiven Anfang, sehr rasant gespielt. Ich würde mal sagen, sehr international gespielt. Ich muss Ihnen sagen, ich bin hier gerade in den Raum gekommen mit der Annahme, ich mache hier heute Abend keinen Stich. Das ist ja so schwer. Das klingt ja eins wie das andere wahrscheinlich. Aber ich bin überrascht, dass das nicht der Fall ist. Weil das ist hier so turbomäßig aufgekratzt, um es mal so zu sagen, das würde kein europäisches Quartett so machen.
Gefällt es Ihnen denn?
Nee, weil das, was ich gerade gesagt habe, sind Argumente gegen die Aufnahme. Es tut mir leid.
Kailis Kaiser, Kritiker und Moderator auf Radio 3. Christine Lenke-Mattwey ist da. Sie ist Autorin und Kritikerin bei der Zeit in Hamburg. Und Andreas Göbel, Redakteur und Kritiker bei Radio 3. Das ist meine Runde und gemeinsam wollen wir in den nächsten 2 Stunden das Schubert-Quartett Der Tod und das Mädchen hören. Alle 4 Sätze natürlich immer nur in Ausschnitten. Und das Besondere ist, die 3 genannten wissen nicht, welche Aufnahmen sie hören. Die habe ich herausgesucht. 9 sind es insgesamt. Wir wollen allein darüber reden, was wir hören, das Werk, die Interpretation. Und im besten Fall bekommt dann jemand am Ende heraus, wen genau wir da gehört haben. Das sind in aller Kürze die Regeln und wir sind ja auch schon mittendrin. Die 1. Aufnahme haben wir gehört. Kailis Kaiser findet keinen Beifall für diese Aufnahme. Andreas Göbel, wie geht's Ihnen damit?
Ja, mir geht es leider genauso. Es ist alles irgendwie da. Es ist die Unruhe da, es ist das Gespenstische, wenigstens angedeutet, das Liedhafte, was Schubert ja auch hat. Aber ich höre so eine gewisse Beflissenheit. Es stimmt alles, die Akzente sind richtig gesetzt und die Artikulation ist da. Es ist auch untereinander so einigermaßen gut gestaffelt. Aber warum dieses Quartett so eine besondere Stellung hat, das höre ich da überhaupt nicht. Es ist so ein gutes, gesundes Miteinander musizieren. Aber es ist für diese Musik ganz einfach so viel zu wenig.
Frau Lemke-Mattwey, Sie denken noch nach.
Ich denke noch nach, weil ich mich noch so ein bisschen erwehren muss meines eigenen Eindrucks unter der Musik. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt gleich irgendwie Daumen rauf, Daumen runter zu sagen, weil dieser 1. Satz, gerade diese Eröffnung des Quartetts, ist doch eine schlimme Operation am offenen Herzen und dann irgendwie gleich zu sagen, naja, aber die Triolen sind dann so ein bisschen wie Triolen und nicht wie Nervositätsausschläge des Blutkreislaufs, tue ich mich einfach im Moment noch ein bisschen schwer. Ich fand es zu schnell und zu schnell über viele Dinge, glaube ich, so hinweg gespielt, aber gleichwohl gespielt. Also es ist nicht so, dass dann da alles durch den interpretatorischen Rost fällt. Ich glaube, die haben so ein bisschen Angst vor dem Stück, vielleicht auch Angst vor sich selbst. Und darüber entfaltet sich irgendwie so eine Hysterie. Und die ist eigentlich nicht ganz falsch, wenn man es an der Musik misst, aber in der Summe dann offenbar irgendwie schon. Also es fehlt komischerweise so eine Art Ruhe, ein Atem, wo man den Schrecken der Musik eigentlich kennenlernen würde.
Man merkt den Druck, unter dem die Aufnahme steht, finde ich. Aber ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das Schubert ist. Denn wienerisch ist das nun beileibe nicht. Ja? Das ist Beethoven 2.0, wenn es hochkommt. Aber hat nichts mit Schubert zu tun.
Wen haben wir denn da gehört?
Das ist eine neuere Aufnahme. Ja. Also, das können wir, glaube ich, sagen. Naja, also damit will ich
jedenfalls
sagen,
aus
den 2000ern will ich damit sagen.
Okay, darauf können wir uns einigen.
Ja, so meine ich das.
Das ist auch überhaupt nicht so diese Schule, die sich dann seit dem Artemis-Quartett bei vielen Quartetten breit gemacht hat. Also dieses etwas Überspitzen, Überzeichnen und dabei manchmal sehr viel mehr an die Wahrheit kommen.
Ja, Sie schauen auf Ihre Listen, aber es hakt nirgendwo ein, scheint
nicht
mir.
Nicht so richtig.
Das klingt irgendwie so, das können viele sein, die so spielen.
Okay, zum 1., 2., 3. eine Aufnahme aus dem Jahr 2007, hier in Berlin aufgenommen. Das war das israelische Jerusalem Quartett.
Naja. Okay, ja. Also es hätte noch das Emerson-Stück sein können, aber die Aufnahme ist, glaube ich, älter.
Ja, es wäre ein bisschen brillanter gewesen bei denen.
Ich sehe schon mehr als Schulterzucken, löst das alles bei Ihnen nicht auf?
Es hat sowas aseptisch Forciertes für mich.
Der 1. hat es immer schwer, das Eis ist gebrochen, die 2. Aufnahme. Franz Schubert, Streichquartett in D-Moll, Deutsch 810, mit dem Beinamen Der Tod und das Mädchen. Diesen Beinamen trägt das Quartett wegen seines zweiten Satzes, in dem Schubert die Einleitung seines Liedes Der Tod und das Mädchen zum Variationsthema macht. Der Text dieses Liedes stammt von Matthias Claudius und behandelt einen alten Stoff, in dem der Tod als Verführer eines jungen Mädchens auftritt. Die Motive dieses Liedes strahlen aber auch weit in die anderen Sätze aus, wie überhaupt das ganze Quartett in einer dunklen und sehr düsteren Stimmung gehalten ist. Es wird deshalb auch viel spekuliert, welche programmatischen, poetischen Inhalte dem Stück vielleicht zugrunde liegen könnten. Entstanden ist das Werk 1824, gehört also, so muss man das sagen, zum Spätwerk von Schubert, obwohl er gerade mal 27 Jahre alt ist. Er ist an Syphilis erkrankt und kann sich als Komponist in Wien nur sehr schwer durchsetzen. Schubert spricht von einer miserablen Wirklichkeit. Zwei Jahre später erfolgt die Uraufführung im privaten Kreis. Der erste Geiger, der damals sehr berühmte Ignaz Schuppanzig, meinte danach, Schubert solle doch besser bei seinen Liedern bleiben. Zu Schuberts Lebzeiten wird das Quartett nicht mehr öffentlich gespielt. Das Quartett ist recht großformatig angelegt, 4 Sätze, Spieldauer immerhin 40 Minuten. Andreas Göbel, Schubert meinte, dieses Quartett sei für ihn auch der Weg zur großen Symphonie. Wie hat er das gemeint?
Ja, das ist eigentlich bei allen diesen Werken so, auch wenn man die Klaviersonaten nimmt. Das sind ja auch im Grunde verkappte Sinfonien. Und wir haben ja immerhin neben den vielen Fragmenten schon mit der großen C-Dur-Sinfonie etwas, wo Schubert etwas vorgelegt hat, obwohl er damit auch ja noch nicht zufrieden war. Er hat ja immer weitergearbeitet. Also dieses Verhältnis von, wie gehe ich mit Konventionen um, wie gehe ich mit Formen um und wie finde ich dann trotzdem meinen eigenen Weg? Auch jenseits von Beethoven, das darf man auch nicht vergessen. Beethoven, der formal viel radikaler gewesen ist, der nicht immer gesagt hat, ich muss immer 4 Sätze haben, sondern auch zu anderen Lösungen gefunden hat, gerade im Bereich des Streichquartetts. Das heißt im Grunde nur, dass Schubert in diesen Werken über das Kammermusikalische hinausweist. Es betrifft ja auch beispielsweise die beiden Klaviertrios, die ja auch sinfonische Dimensionen haben. Und Schubert war immer jemand, der an die Sinfonie gedacht hat, aber dabei gewissermaßen auf dem Weg Stücke geschrieben hat, die selbst Meilensteine der Gattung wurden. Aber diese Sehnsucht ist immer da geblieben und die hört man auch in dieser Musik.
Frau Lemke, der Beiname ist nun mal da, den kriegen wir nicht wieder weg. Braucht man ihn aber eigentlich zum Verständnis dieses Stückes?
Das sind immer so Fragen, die kann man gar nicht beantworten, weil ich kann es mir ja nicht wegdenken, ich kann es ja nicht subtrahieren. Natürlich ist, wenn man den Matthias Claudius Text sich durchliest, geht man jetzt nicht unbedingt auf die Suche nach der genau exakten poetischen Umsetzung des Textes oder nach anderen Sprengseln des Liedes. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Rolle spielt. Also ob ich mir diese Musik, wenn ich sie mir absolut und ohne diesen Beinamen und ohne dieses Lied und ohne diesen Text vorstelle, ob sich irgendwas ändern würde. Ich würde mal sagen, nein. Also die Musik hat ja einen Gehalt an und für sich.
Ich glaube, der Titel ist wichtig, um das Werk zu verkaufen. Ja, das wird unendlich oft gespielt und es liegt nur an diesem leidigen Beinamen, weil man dann das Wiedererkennen weiß, aha, das ist gemeint. Das gehört für mich persönlich zu den Werken, wo ich nicht mehr ins Konzert gehe. So oft wird das gespielt, so ähnlich wie die Symphonie Fantastique und das Heldenleben. Ja, immer so typische Sättigungsbeilagen. Aber das ist nur in diese Situation gekommen durch den...
Das Stück ist verbraucht für Sie?
Ja, dadurch in gewisser Weise. Ich meine, das Stück ist selbstverständlich besser, als man das dann annehmen würde und als ich es erwarte. Es ist ein tolles Stück.
Gibt es denn sowas, ich frage das nochmal anders, wie einen poetischen Gedanken, den man dann doch in diesem Stück nachspüren kann?
Das ist die Frage, ob es den wirklich gibt oder ob wir den so hineingeheimnissen. Weil natürlich, das ist ja nicht das erste Mal und einzige Mal, dass Schubert auf eigene Lieder zurückgreift. Aber man braucht es auch nicht. Die Frage, hat Schubert wirklich diesen Gehalt in seine Instrumentalmusik transferieren wollen? Oder war Schubert nicht jemand, der auch durch die Art und Weise, wie schnell er komponiert hat und wie wenig er verbessern musste, auch den, sagen wir mal, Materialcharakter dessen, was er genommen hat, gesehen hat. Was kann ich daraus machen? Wie funktioniert es? Wie kriege ich ein großes Ganzes hin? Und diesen überwiegend düsteren Charakter des gesamten Quartetts an diesem Lied festzumachen, ich wäre da vorsichtig. Denn das Lied passte Schubert in seine Gesamtkonstruktion sehr gut hinein. Aber mehr können wir, glaube ich, da gar nicht nachweisen.
Aber andererseits, es sind einfach die Schubert-Themen oder das große Schubert-Thema, also irgendwie Tod und Leben oder Tod und Mädchen und Licht und Schatten und alles ist düster und immer mal bricht sich dann doch irgendwie so etwas durch wie ein Sonnenstrahl. 1824 ist auch das Jahr der Müllerin, muss man denken. Ja, hören wir jetzt diesen Müllerinnenzyklus ganz falsch, wenn wir das daneben legen? Also es sind ja dann doch irgendwie der Radius der Schubert-Themen, das auf der Stelle Tretens immer wieder irgendwie Probleme umkreisen, also auch kompositorisch. Das ist jetzt ist ja da, ob es jetzt Tod und Mädchen heißt oder nicht. Also ich würde das gar nicht so auseinander dividieren wollen.
Man stellt sich eigentlich die Frage, wie ist es möglich, dass Schubert so beliebt sein kann, wo das alles so Depri-Themen sind.
Ja, gerade deshalb.
Ja.
Machen wir uns doch mal auf die Suche, Frau Lemke-Matwey, weil wie haben Sie das denn in dieser Aufnahme eben gehört?
Ach, ich weiß nicht. Erst dachte ich, naja, das ist doch jetzt irgendwie mehr wienerischer vielleicht oder zumindest europäischer.
Naja.
War es dann aber irgendwie doch nicht. Dann ist es nicht ganz so schnell, aber dann irgendwie doch zu innerlich, zu verhetzt. Was mir ganz gut gefallen hat, ist einerseits so dieses Katzenpfotige, ein bisschen so nicht so ganz stark dran rühren von den Instrumenten her, das fand ich interessant. Und auch so manchmal so in den Mittelstimmen das so im Ungefähren zu lassen, also nicht alles auszuformulieren und ganz irgendwie scharf zu konturieren, führt aber über kurz oder lang auch nicht gerade zu einem Gesamtpassepartout, mit dem ich dann wirklich was anfangen kann. Also es ist seltsam, auch im Vergleich zu der Aufnahme zuvor mit dem Jerusalem Quartet, ich bin nicht richtig viel schlauer geworden daraus.
Also für mich klang es vom Ton her eher nach Katzendarm, muss ich sagen. Weil es so eigentlich mir sehr künstlich, um zu sagen, fast technoid vorgekommen ist, von der Anmutung her, vom Ton her. Wer würde hier auf die Idee kommen, dass es eigentlich, dass wir uns hier im Biedermeier befinden? Kein Mensch würde darauf kommen. Dass es in Wien spielt, darauf würde auch kein Mensch kommen. Es liegt auf allem sein Kunstlicht. Und dieser modernistische Anstrich gefällt mir bei dieser Aufnahme wiederum überhaupt nicht.
Aber es ist schon sehr virtuos, Herr Göbel.
Ja, das ist so eine besondere Art von Virtuosität, denn das Quartett ist ja so schwer, dass eigentlich die vier, die da spielen, immer so bestimmte Sicherungen einbauen müssen. Auch wenn sie es zum wer weiß wie vierten Mal spielen oder 30, 40 Jahre zusammenspielen. Und das ist hier so ein bisschen anders, weil man so merkt, die kommunizieren auf eine Weise miteinander, die haben kein Netz und keinen doppelten Boden, sondern wenn was passiert, passiert was. Aber es passiert in der Regel ja nichts, weil ich habe so das Gefühl, jede Stimme weiß, was die anderen auch macht und kann sich dann da wieder einpassen oder auch spontan mal irgendetwas entscheiden. Es ist für mich eine komplett andere Art des Musizierens, ob das jetzt für das klangliche Ergebnis etwas bringt. Aber ich habe da schon eine wirkliche echte Spannung empfunden. So ein, wir spielen hier wirklich um unser Leben, denn wenn was passiert, ja, sind wir geliefert.
Übrigens, das mag ja virtuos sein, aber Schubert ist überhaupt kein virtuoser Komponist. Ich meine, so schwierig das auch immer zu spielen sein mag. Mozart ist auch schwierig, ist auch kein wirklicher virtuosen Komponist. Man sieht vollkommen an der Sache vorbei, wenn man das so auffasst.
Können Sie das denn auch mit einem Namen verbinden?
Na, also mir scheint es so ein bisschen, weil ich die vor einiger Zeit auch im Konzert damit gehört habe, diese Art des Zusammenspiels, wo jetzt keine Sicherung ist, wäre für mich das Vision String Quartet, die spielen ja auswendig. Und da ist eben nicht so dieses, da können wir uns nochmal verständigen, sondern die sind nur auf sich selbst und auf das, was sie wissen und gemeinsam gemacht haben, angewiesen. Und das scheint mir so ein bisschen da rauszusprechen.
Frau Lemke, weil Sie runzeln die Stirn.
Naja, weil erstens, ich habe dieses Quartett, glaube ich, überhaupt noch nie gehört live. Kenne auch den Namen nur so peripher.
Die spielen am liebsten in Clubs.
Ja, ja. Das mag irgendwie alles sein. Ich kann immer mit solchen Versuchsanordnungen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Das ist so wie Sinfonieorchester spielen alle im Stehen, weil sie dann nicht so schnell einschlafen bei der Verrichtung der eigenen Arbeit. Oder weiß ich nicht, ich finde immer solche Ermunterungsstrategien ganz schwierig. Und genauso ist das mit so, wir spielen jetzt alles auswendig. Also dass ein Dirigent auswendig dirigiert, okay. Ja. Aber das, weiß gar nicht, was ist denn der Mehrwert, außer dass ich im Stress bin, weil ich mir könnte ja etwas entfallen.
Das lässt sich super verkaufen.
Ja, ja, wiederum. Also irgendwie habe ich es hier mit Marketing zu tun heute Abend.
Also richtig, alles. Das war das Vision String Quartett, junges Quartett aus Berlin. Im Jahre 2019 ist diese Aufnahme entstanden. Ja. Wollen wir es damit bewenden lassen?
Bitte.
Dann haben wir hier noch einmal den ersten Satz aus dem D-Moll-Quartett von Franz Schubert. Franz Schubert, Der Tod und das Mädchen, Frau Lemkemert, war: Ich verrate nicht zu viel, wenn ich Ihnen verspreche, dass Sie dieses Quartett schon mal live gehört haben. Und ich hoffe jetzt sehr, dass es das war.
Also, was ich sagen kann, ist, hier hat man sich auf einen Schubert-Ton geeinigt. Und das ist erstmal etwas, was beruhigt, so beim Zuhören. Also man geht hier gegenseitig keine größeren Risiken ein. Was mir auch gefällt an der Aufnahme ist, wir haben es ja mit einer relativ finsteren Tonart zu tun, mit diesem D-Moll, was bei Schubert immer irgendwie auch so eine Gefährdung bedeutet. Das ist hier schon auch so, dem entkommt man ja auch nicht, aber trotzdem hat der Satz ja auch so seine, wie soll ich sagen, normalen Seiten. Es gibt ja auch diesseitige Anteile dieser Musik und die höre ich hier relativ deutlich und das gefällt mir. Also da bin ich dann schon mehr in, zumindest auf dem europäischen Kontinent, vielleicht noch nicht jetzt gerade in Wien, weiß ich nicht, aber das hat auch so eine Alltäglichkeit, da wird auch gesungen, da gibt es auch Melodien, das höre ich hier auch. Das will sagen, es ist nicht alles tausendprozentig und vom ersten Akkord an in schwärzeste Tragik gekleidet. Und das ist etwas, was, glaube ich, richtig ist für die Musik und das höre ich gerne.
Ein Sonnenstrahl, Kaius Kaiser?
Ja, es war die beste bisher, ja. Weil überhaupt ein Ton da ist, würde ich sagen. Kein süßlicher Ton, ja, es wird nicht übertrieben, aber man hört schon einen wienerischen Ton irgendwie heraus, hindurch, obwohl der wiederum gegen den Strich gebürstet wird. Wir befinden uns hier schon in einem heurigen Hinterzimmer, ja. Also nicht Open Air, ja, nicht unter Weinlaub oder so.
Nicht Schanigarten.
Nee, sondern nach dem Motto, jetzt gehen wir mal nach nebenan, ja. Und da wird es dann ein bisschen finsterer. Das finde ich eigentlich, muss ich doch sagen, sehr schön. Ja, es hat auch ein anderes Zeitkalorie. Das hat eine viel dichtere Atmosphäre auf diese Weise. Das spricht alles sehr, sehr, sehr für diese Aufnahme.
Andreas Göbel, Sie nicken schon.
Ja, mir hat besonders gut daran gefallen, dass kein Konzept auf dem Tisch liegt, sondern Schubert. Und man muss ja gar nicht so viel tun. Diese Musik ist so reich, so erschütternd, dass man sich das einfach nur mal angucken muss und schon eigentlich gar nicht so schief und daneben liegen kann. Es wird alles bedient und mehr noch dadurch, dass es so eine Direktheit hat, berührt es und erschüttert es dann sogar mehr, als wenn man auch versucht, irgendwo durch irgendwelche Schockelemente oder ein ganz geheimnisvolles Gruseln zu erzeugen. Und es ist ja auch alles da. Also das, was Kaius Kaiser angesprochen hat, das Wienerische, es ist eben kein Abend, sondern das ist dann ein Nachmittag. Und das kommt auch vor. Und das funktioniert eben wirklich auch ganz gut. Also ich fühle mich hervorragend bedient auf höchstem Niveau.
Also vielleicht ist das Wienerische an der Aufnahme, wenn es denn eine wienerische Aufnahme ist, vor allen Dingen der, wie ich vorhin versuchte zu sagen, alltägliche Umgang mit dem Tod. Also ich war jetzt gar nicht so erschüttert, vielleicht weil das die dritte Aufnahme ist, die wir jetzt hier heute hören, aber vielleicht auch, weil der Umgang eine Selbstverständlichkeit hat.
Es ist eben eine, wie man in Wien sagt, eine schöne Leiche.
Genau, ich stehe nicht immer nur am Grabesrand und schaue hinunter in die Grube, sondern da ist schon noch Leben um mich rum. Und das gehört zum Tod dazu.
Dann machen Sie den Sack doch bitte zu.
Also wenn wir unserer eigenen Beschreibung folgen,
wenn wir den trauen,
ja, dann würde das bedeuten Alban Berg Quartett.
Ja. Hätte ich auch gesagt, ja.
Wollen wir denn einen Shortcut machen und sagen, das ist dann auch die Aufnahme, die wir jetzt in die nächste Runde weiternehmen?
Ja, sehr gerne. Ja, im Vergleich auf jeden Fall.
Ja. Dann war das ja eine schnelle Operation. Wir hören den zweiten Satz, die Einleitung aus dem Lied Der Tod und das Mädchen, aufgefächert mit einem zweiten Teil, gefolgt von insgesamt 5 Variationen.
Thank you.
Franz Schubert, Der Tod und das Mädchen. Wer möchte was sagen?
Also für mich ist es der schlimmste Satz von allen. Und insofern fällt es einem so ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Das hat eine Direktheit, eine Schlichtheit, auch eine grausame Diesseitigkeit einerseits.
So wie es gemacht ist,
ja. Und auch wie es komponiert ist, irgendwie fällt das hier in eins, würde ich fast sagen. Eine grauenhafte Unausweichlichkeit. Und doch gerade so in dieser ersten Variation, dann ist es so ein Totentanz, der auch schön ist, der auch, ich weiß nicht, was anderes zeigt, eine Eleganz hat, ja, eine Leichtigkeit, sowas Federndes, Fliegendes. Und natürlich trotzdem grauenhaft ist, ja.
Ich glaube, das ist so dieser Gegensatz, der hier so vereinigt wird. Also das sind so die Geschichten, vor denen man furchtbar Angst hat, von denen man dann aber nicht genug kriegen kann. Und das wird hier auch so eingefangen, weil es ist auf der einen Seite ganz einfach, ganz schlicht. Es liegt alles auf dem Tisch und trotzdem ist in den Details so viel enthalten, dass man immer noch mehr wissen möchte. Und der ganze Satz ist ja nicht einfach nur traurig und düster und aussichtslos und hoffnungslos, sondern es scheint in so vielen Facetten, es ist gewissermaßen der Tod auch so als eine Abart des Schlafens. Das ist ja bei Schubert ganz, ganz wichtig. Wenn Schubert Dur schreibt, dann ist es immer etwas, was im Traum stattfindet. Sei es, dass es eine Hoffnung ist oder eine Vision. Und die wird dann natürlich immer wieder enttäuscht. Aber daran, sich mal für einen Moment festzuhalten, das ist die große Kunst bei Schubert. Und hier werde ich auch genauso gelockt und reingezogen und lasse mich dann gerne wieder mit der herben Wirklichkeit konfrontieren.
Wobei ich hier vielleicht sagen würde, dass die Negativität dessen, was hier beschrieben wurde, durch die Kollegen gemildert wird durch die Austariertheit und Perfektion der Darbietung. Das ist eigentlich eine Form, damit umzugehen dann und es auch auf eine Weise auch kalt zu stellen, um es mal bewusst so zu sagen. Austariert sage ich nicht ausbalanciert, weil es mir dazu zu unlocker eigentlich doch ist und zu geplant, das, was ich hier höre. Jeder der vier Musiker bringt sich ordentlich ein hier, also lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, fand ich sehr auffällig. Und was ich auch sehr auffällig fand, war dieser schürfende Ton am Anfang, im Unterschied zu einem singenden Ton, der dann erst durch die erste Geige später sehr massiv hineinkommt, aber auch die Stimmung sofort ändert. Also für mich ein bisschen ein ambivalenter Befund, aber doch immerhin ein Angebot. Und ich habe den Eindruck, wir sind angekommen bei Schubert und fühlen uns gut.
Ich glaube, man kann sich da sehr gut vorstellen, wie intensiv die an diesem, was sie schürfenden Ton nennen, gearbeitet haben. Also bis hin zu Einschwing- und Ausschwingphasen und an der Homogenität, die aber nicht als Homogenität erscheinen darf und doch natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass es dann so schürfend klingt. Also lauter solche Dinge. Ich kann mir vorstellen, an diesen wenigen Seiten, ja, mit wenigen Noten drauf, da kann man sich wund arbeiten als Streichquartett. Ja.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Sie trennen gar nicht mehr zwischen Werk und Interpretation. Das ist eigentlich ein Idealfall, oder?
Ja, und es macht neugierig darauf, wie die anderen das wohl machen werden, finde ich.
Wen haben wir denn da gehört?
Naja, wenn man das jetzt alles mal zusammenzählt, wir haben diese Art von Perfektion, die Caius Kaiser angesprochen hat. Auch die hohe Emotionalität, die dann trotz aller Geplantheit da ist. Und dieser genannte schürfende Ton,
dieses Atemquartett. Ja, und wir haben die sehr gute erste Geige.
Ja. Ja. Wie ein kleines Violinkonzert eingestreut.
Also Artemis.
Ja. 2009 ist diese Aufnahme entstanden mit Natalia Prischepenko an der ersten Violine. Caius Kaiser hat eben gesagt, er ist gespannt darauf, wie es die anderen machen. Wollen wir mal hören.
Die Blindverkostung auf Radio 3. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Caius Kaiser, Andreas Göbel und Christine Lemke-Matwei. Wir hören heute von Franz Schubert das D-Moll-Streichquartett Der Tod und das Mädchen. Wir sind beim zweiten Satz, Caius Kaiser, doch ganz anders als das Artemis-Quartett.
Ja, ich kann es kurz machen. Also ich gehe davon aus, es ist wahrscheinlich die Aufnahme, die wir mitgenommen haben vom Alban-Berg-Quartett, die das ganz symphonisch auffassen, diesen Anfang da. Ganz erstaunlich, also auf ein Zusammenspiel, auf eine Konsonanz setzen, auf eine Schlichtheit und durch diese Schlichtheit aber komischerweise und geschickterweise auch das Lied in Erinnerung bringen, das dem zugrunde liegt. Schlichtheit finde ich hier einen richtigen Schlüssel für diese Geschichte, abgesehen vielleicht von dem etwas mausrigen Ton der ersten Geige.
Dafür, Frau Lemke-Mott, war, ist es nicht ganz so schlimm wie beim Artemis-Quartett, oder? Wie haben Sie das gehört?
So schlimm, schlimm, meinen Sie? Ja, nein, das ist es nicht. Ich glaube, das hat Kaius Kaiser ja eben auch schon gesagt, hat so eine gewisse Diesseitigkeit auch durch diese Schlichtheit. Andererseits fand ich den Ton insgesamt hier satter, auch so ein bisschen selbstbewusster, was für alle gilt, nicht nur für Günter Pichler, den Primarius des Ganzen. Überhaupt irgendwie so ein bisschen eine andere Farbskala, obwohl die Harmonik ja bitteschön hoffentlich die gleiche oder sogar dieselbe ist. Man hat es ein bisschen mit einem anderen Stück zu tun. Ich fand es auch sehr, aber vielleicht ist das so mein Vorurteil den Alban Bergs gegenüber, ich fand es auch sehr männlich, sehr viril, so ein bisschen so schwellkörperhaft, wenn ich das mal hier so nenne.
Ist das was Schlechtes?
Nee, nicht unbedingt, aber es markiert doch einen sehr deutlichen Unterschied. Also ich hätte, wenn man mich vorher gefragt hätte, glaubst du, die sind sehr unterschiedlich? Ich hätte gesagt, ja schon, aber ich fand es jetzt sehr unterschiedlich. Mhm. Zu Artemis, wie gesagt.
Anderes Stück, Andreas Göbel, wie haben Sie es gehört?
Anderes Stück, ja, auch eine andere Frage oder auch Nicht-Frage. Denn es wird hier erstmal alles eingelöst, was ich von diesem Satz so erwarte. Es hat dann diese Tragik, ist auch dann wieder auch sehr homogen. Ja, ich versuche es mal so zu sagen. Klar, es ist eine der Aufgaben von Kunst, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Aber ich finde hier keine wirklichen Fragen daran, sondern es wird mir das präsentiert, was dazugehört und das auf einem sehr, sehr guten Niveau. Aber es bringt mich nicht dazu, weitere Fragen zu stellen, sondern es hat so eine Gediegenheit und wenn der Satz zu Ende ist, bin ich damit auch fertig und bin aber kein Stück weitergekommen.
Und wenn Sie jetzt wählen müssten, Artemis oder Alban Berg?
Also mich spricht das Artemis-Quartett wirklich mehr an, weil auch in den Punkten, wo es mir vielleicht nicht so gefällt, ich aber trotzdem weiterkomme und so das Gefühl habe, ich kann mehr in die Musik noch eintauchen und über die Musik dann wieder zu mir finden.
Da muss man aber natürlich auch noch mal die Zeit so ein bisschen in Rechnung stellen. Also die Alban Berg-Aufnahme ist aus dem Mitte 80er, glaube ich, 84. Und Artemis ist von 2009. Da liegt viel Zeit dazwischen, auch viel Schubert-Zeit. Da ist ein großes Schubert-Jubiläum, wann war das, 98, 99, wann war das? Dazwischen, und da hat man schon noch mal ein bisschen herumgeschraubt an dem Schubert-Bild. Und das kommt den Artemissen, glaube ich, so in unserem heutigen Verständnis mehr entgegen. Und deshalb gucken einen so die Alban Bergs so ein bisschen teflonisiert an. Vielleicht.
Aber es ist immer eine komische Eigensynchronizität. Denn ich meine, die 80er Jahre waren vielleicht noch die letzte Phase des Existenzialismus. Aber die Artemis-Aufnahme klingt ja viel existenzialistischer.
Ja, eben, genau.
Wollen wir mal hören. Eine Aufnahme haben wir noch zum letzten Mal. Der zweite Satz. Gib deine Hand, du schön und zart Gebild. Bin Freund und komme nicht zu Strafen.
Franz Schubert, Der Tod und das Mädchen. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
Durchschnittsware. Also das ist so ein eher durchschnittliches Streichquartett, will unbedingt immer was machen. Weiß, das ist große Musik und das können wir nicht einfach so spielen. Aber sie haben überhaupt nicht die Möglichkeiten dazu. Das ist am Anfang schon unklar im Ton und ich höre immer so ein, was machen die da eigentlich und nicht, was sagt es mir? Und es ist so dieses Bestreben, wir machen jetzt Kammermusik und wir müssen jetzt auch Kunst machen, das muss man auch hören, aber es bleibt halt im Bemühen stecken, halt ganz furchtbar.
Frau Lendkümmert-Wahl.
Also ich habe schon so ein paar Details entdeckt, die mir durchaus gefallen könnten. Zum Beispiel fand ich interessant, dass die diesen was ist das, Viervierteltakt oder à la Breve-Takt, versuchen, in was Tänzerisches aufzulösen, also mit einer schweren und zwei leichten Taktzeiten. Also es ist dann, könnte fast schon in Richtung Dreiviertel gehen. Stimmt natürlich nicht, aber ich merke den Gedanken dahinter und dass man denkt, gefällt mir schon mal. Dann muss ich aber schon auch Andreas Göbels Eindruck teilen, es ist dann zu viel herumgedeutelt worden, es ist zu viel Absichten stecken dahinter, die einen dann verstimmen, weil man die Absichten merkt. Es mündet nicht ins gemeinsame Musikmachen. Und was mich total genervt hat, sind diese Phrasenenden, die dann plötzlich irgendwie so ganz breit ausgewalzt werden. Ja, warum denn um Gottes Willen? Es geht doch dann noch weiter. Es ist ja nicht das Ende. Also so, das ist dann, weiß ich nicht, verkünsteln die sich. Warum, verstehe ich nicht.
Also ich fand aber doch interessant, wie unterschiedlich die Angänge hier sind und wie anders die das hier machen. Das ist eigentlich ein Versuch, Bekannto draus zu machen, würde ich sagen, also einen ästhetisch begradigten Operngesang daraus zu fabrizieren, was ja immerhin ein Ansatz ist. Vielleicht greift er zu kurz. Ich fand das aber eher eine schlichte Deutungsweise. Also ich fand es nicht so fürchterlich erkünstelt. Im Gegenteil, mir schien das jedenfalls in der Substanz sehr entschärft zu werden, dieser Satz. Es ist ja gar nicht existenziell oder es geht uns gar nichts mehr an eigentlich. Es ist reine, eine sehr vornehme, edel gewandete, offizielle Angelegenheit. Ich würde auch sagen, es ist ein durchschnittliches Quartett. Also wir werden es wohl nicht mitnehmen. Aber als Gegenmodell fand ich es eigentlich doch sehr hörenswert.
Wen haben wir denn da gehört?
Es können auch irgendwie viele sein.
Also ich bin so ein bisschen hängen geblieben an dem etwas merkwürdigen Ton der ersten Geige.
Ja.
Also es ist so ein unglaublich beflissenes und ehrgeiziges,
ja,
Spiel. Und das erinnert mich daran, weil ich das während des Studiums öfter gehört habe. Da war der noch 2 Jahre Rektor. Das könnte Christoph Poppen sein. Da wäre es das Cherubini-Quartett.
Ja, alles richtig, Herr Göbel. 1989 ist diese Aufnahme entstanden. Cherubini-Quartett um den Geiger Christoph Poppen. 70er und 80er Jahre, glaube ich, vor allen Dingen Aufnahmen gemacht, gibt es heute nicht mehr.
Ja, sagt mir kaum noch was, muss ich zugeben.
Der ist dann Dirigent geworden?
Ja. Er hat es versucht, ja.
Und ist ein wirklich reizender Mensch.
Aber stimmt.
Und der Mann von Juliane Banse.
Ja, genau.
Vielen Dank für diese Hintergrundinformation. 3-mal haben wir den 2. Satz gehört und wir kommen damit zur 3. Runde. Noch einmal die Frage, welche Aufnahme kommt weiter? Wir haben gehört, das Artemis-Quartett, das Alban-Berg-Quartett und das Cherubini-Quartett. Jetzt
was mit A, würde ich sagen.
Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, jetzt gilt's.
Naja, das Alban-Berg-Quartett hat ja eine Chance gehabt, jetzt, ja, auch, kann man auch sagen.
Ist jetzt mal gut.
Ja. Sie mogeln sich also drumrum.
Ja, nein, darf wir ich das mogeln richtig gar deuten? Nicht, sondern wir sind eigentlich total entschlossen.
Ja. Andreas Göbel, deswegen. Sie lächeln.
Ja, sprich mir aus dem Herzen. Ich nehme auch gerne das Artemis-Quartett, ja, in die Liste.
Wunderbar. Dann kommt das Artemis-Quartett weiter und wir sind beim 3. Satz. Sehr kantige Sache.
Thank you.
Franz Schubert, Der Tod und das Mädchen, der dritte Satz, Frau Lettke, was war? Und nachher gehen wir was essen, da sind wir jetzt. Ne?
Genau. Sehr beherzte, sehr fröhliche.